die lange Geschichte von Avimelech, dem einem der Söhne Gidons, von dem wir ja letztes Mal gehört hatten, der eben gerade nicht der Sohn der Hauptfrau oder einer der Hauptfrauen, sondern der Sohn einer Nebenfrau aus Sichem ist, aber den Sichemiten es schmackhaft macht, ihn zum König zu ernennen, auch mit der Behauptung, es sei doch besser, dass er sozusagen als jemand aus ihrer Stadt über sie herrsche und seine 70 Brüder alle ermorden lässt. Also da haben wir schon auch noch mal eine Steigerung der Gewalt, die ja so wenig bisher auch nicht war, aber dieser Mord an allen Brüdern ist schon noch mal ein neuer Exzess, der da ist. Es bleibt einer übrig, Jotam, der dann eben sich auf den Berg neben Sichem stellt und dort die Fabel von den Bäumen, die einen König haben wollen, erzählt. Und da werden wir gleich auch noch zwei unterschiedliche Ansätze sehen, ob das ein grundsätzlich königskritischer Text ist oder eben gegen einen unwürdigen König. Und Jotam sieht dann auch voraus, dass das Königtum Abimelechs nicht gut enden wird und schließlich Streit zwischen ihm und den Leuten von Sichem sein wird. Und so endet das Ganze schließlich auch, damit das den Leuten von Sichem schließlich das Königtum Abimelechs nicht mehr gefällt. Er dann sehr brutal gegen die Stadt vorgeht und schließlich selber dann in Thabes, ein Ort, der etwas nordöstlich von Sichem liegt, seinen Tod findet, durch eine Frau, die heißes Öl auf ihn herabgießt, wo er dann auch nochmal, um nicht die Schande zu haben, durch eine Frau zu sterben, sich erstechen lässt, um auf diese Weise sozusagen als Krieger zu sterben. Ja, also eine durchaus schwierige Geschichte, die in gewisser Weise im Zentrum wohl des ursprünglichen Richterbuches, wenn man die Anhänge ab Kapitel 17 weglässt, sieht. Und eben auch wohl die Spitze der Kritik an der Herrschaft. Und ich habe hier zwei verschiedene Texte ausgesucht. Der erste ist von Martin Buber aus seiner Schrift Königtum Gottes, die er 1932 veröffentlicht hat. Die zweite ist von Elie Assis, den wir letztes Mal schon hatten, der eben ein Buch gerade über die drei Richtergestalten, Gidon, Avimelech und Jiftach, geschrieben hat, also ein orthodoxer israelischer Exeget. Und wir werden auch sehen, dass so ja, eben einer der wesentlichen Unterschiede ist, ob es hier wirklich eben um eine grundsätzliche Königskritik oder um die Kritik an einem unwürdigen König handelt. Und ja, die Schrift von Buber, wie Sie auch sehen können in der Fußnote, ist in der Ausgabe seiner Werke den Schriften zum Messianismus zugeordnet. Und es ist auch insofern ganz wichtig, weil es Buber in diesem Buch eben darum geht, sich auch in Auseinandersetzung mit christlichen messianischen Vorstellungen zu sagen, dass messianische Vorstellungen in der Bibel im Judentum eingebettet sind in eine Vorstellung vom Königtum Gottes. Und da ist für ihn eben gerade das Richterbuch wichtig. Vielleicht sehen wir uns zunächst mal, was er einfach an, was er uns zum Vorwort schreibt, um so ein bisschen in die Richtung, in die er gehen möchte, zu kommen. Also er schreibt im Vorwort, also schreibt er vorher, dass er eigentlich vorhatte, noch viel mehr exegetische Veröffentlichungen zu schreiben, aber eben nach dem Tod von Franz Rosenzweig er nicht mehr gesehen hat, dass er das bewältigen kann und sich von daher überlegt hat, welches die theologisch-biblischen Fragen sind, die für ihn am wichtigsten sind. Und da schreibt er: am wichtigsten mir, in mir am stärksten gereift und daher nun an den Anfang zu stellen, war die Frage nach der Entstehung des Messianismus in Israel. Als ich nun an diese ging, ergab sich bald die Dreigliederung des Gegenstands. Der erste Band, das ist eben die Schrift Königtum Gottes, will für die Frühzeit Israels die Glaubensvorstellung eines Volkskönigtums Gottes als eine aktuell geschichtliche erweisen. Der zweite zeigen, wie sich der sakrale Charakter des israelitischen Königs als eines gesalbten JHWHs zu jener verhält. Dem dritten ist es vorbehalten, darzulegen, wie beide Konzeptionen sich schon in der Königszeit aus der Geschichte in die Eschatologie einwandeln. Der messianische Glaube Israels ist, wie darzustellen sein wird, seinem zentralen Gehalt nach, das Ausgerichtetsein auf die Erfüllung des Verhältnisses zwischen Gott und Welt in einer vollkommenen Königsherrschaft Gottes. Dass Israel diese gläubige Erwartung und ihren lebensmäßigen Ausdruck als ihm unter allen Völkern am eigentümlichsten zukommend und anvertraut empfindet, gründet sich auf die gläubige Erinnerung, dass eben es einst JHWH zu seinem unmittelbaren und ausschließlichen Volkskönig ausgerufen habe. Es muss gewagt werden, die ihrer unhaltbaren vorkritischen Formulierung wegen verpönte These einer frühzeitlichen, unmittelbar theokratischen Tendenz in Israel auf dem Grunde der kritischen Forschung neu zu stellen. Wesentlich bestimmt war für mich die tendenzgeschichtliche Analyse der Texte und Textgefüge. Ich meine mit Naville, dass es von elementarer Wichtigkeit ist, sich über den Zweck einer Schrift, ihren Daseinsgrund Rechenschaft zu geben und daher zu erwägen, welches die Menschen sind, an die sie sich wendet und was für einen Einfluss sie auf sie üben soll. Also soweit aus dem Vorwort. Er ist sicher auch, also Buber hat eine sehr dichte Sprache, dass man erstmal ein bisschen sacken lassen muss, glaube ich, um zu sehen, was er meint. Es kann vielleicht diejenigen, die bei Josua dabei waren und da auch die Texte von Jechezkel Kaufmann, die ich gebracht habe, gesehen haben, so vielleicht eine gemeinsame Sache ist wirklich in Büchern wie das Richterbuch oder bei Kaufmann war es eben auch Josua. Bücher zu sehen, die wirklich etwas aus authentisch Geschichtliches aus der Frühzeit Israels widerspiegeln. Und während es bei Kaufmann vielleicht etwas war, was auch nationale Gründe, gewisserweise vielleicht über Rechtfertigung des Zionismus hatte, geht es Buber hier um die theologische Konzeption des Königtums Gottes, irgendwo auch zu sagen, wenn das Königtum Gottes im Judentum eine so wichtige Vorstellung ist, ist eigentlich das Richterbuch, das eben keinen König kennt und zumindest in diesem Teil des Richterbuches auch keine Königserwartung, wie wir gleich sehen werden, zu haben scheint. Das ist eigentlich ein notwendiger Hintergrund dafür ist, dass eine solche Idee vom Königtum Gottes aufkommen konnte. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen zu diesem kurzen Vorwort? Herr Müller. Schaffen Sie es sich nicht, sich freizuschalten? Merkwürdig.
Eben waren Sie mal grün, also konnten Sie sprechen?
Jetzt, ich
Ja,
weiß
jetzt
nicht warum.
funktioniert es.
Weiß nicht warum. Na gut. Wir hatten doch, ich weiß nicht mehr, wo es stand, wir hatten doch eine Begründung, dass Israel sich einen König erwählen will oder bekommen will, dass gesagt wurde, wir wollen einen König wie die anderen Völker. Das heißt also, da war von einem Königtum von Gottes überhaupt noch nicht die Rede.
Das ist ein Argument, das kommt hauptsächlich im ersten Samuel-Buch, wo wir ja bald zu kommen werden, wo als Samuels Wirkzeit und Lebenszeit zu Ende geht und sich herausstellt, dass seine Söhne wohl keine würdigen Nachfolger sein werden, sie ihm sagen, ernenne uns einen König, damit wir wie alle Völker sein werden. Und was dann auch von Samuel sehr scharf kritisiert wird, zu sagen, Gott soll euer König sein. Und Das ist auch etwas, was Buber, wie wir gleich im weiteren Text sehen, ein bisschen im Hintergrund hat, zu sagen, dass hier eigentlich das Besondere an Israel ist, dass man eben nur Gott König sein lassen wird. Und es eigentlich eine Kritik ist, dass man die heidnische Tradition von einem menschlichen König übernehmen will.
Okay, danke.
Ja, ich denke, dann können wir uns ansehen, wie das im Richterbuch konkretisiert wird. Und es ist, also Buber geht im Grunde genommen auf den ersten Teil des Richterbuches ein und greift, dass er eben als ein antimonarchisches Buch sieht. Und er greift nochmal zurück auf die Geschichten, die wir auch schon in den letzten Sitzungen hatten. Und es ist vielleicht für uns auch nochmal ganz gut, die ein bisschen in Erinnerung zu rufen, nachdem wir ja jetzt eine Pause hatten. Ja, also Buber schreibt, scheidet man von den 12 ersten Kapiteln des Richterbuches die übersichtartigen Abschnitte, die allgemeinen Betrachtungen und die Reden des Boten in Kapitel 2 und des Künders in Kapitel 6, sowie die Angaben über die kleinen Richter, von denen nicht eigentlich erzählt wird, aus, dann gewinnt man eine Folge von 7 teils kurzen, teils längeren Geschichten, von denen jede die antimonarchische Tendenz ausspricht, die einen versteckt, die anderen in eindeutigstem Vortrag. Alle handeln sie von Königen und Königtum und alle verächtlich und oder anklägerisch oder zumindest von der Überlegenheit eines königlosen Israel aus. Wohl merkt man der einen oder anderen die Absicht nicht an, wenn man sie für sich betrachtet. Hat man sie aber einmal auf dieses Gemeinsame hin zusammengesehen, dann kann es an keiner mehr als beiläufig erscheinen. Die erste der 7 Geschichten ist die, die Einleitung eröffnen, der in 1,1 bis 7, von dem kananäischen Herrscher Adoni-Bezek, den 70 ihm hörig gewordenen Königen, die, die Daumen an Händen und Füßen abgehackt, unter seinem Tisch die Brocken lasen, und seiner Besiegung bei Bezek durch die Stämme Juda und Simeon, die ihm das gleiche Los bereiten. Man hat wohl mit Recht angenommen, dass der analogielose Name eben Adoni-Bezek aus Adoni-Zedek, was eben heißen würde, mein Herr ist Gerechtigkeit, korrumpiert worden ist. Denn wir wissen sowohl aus der Bibel von Melchisedek, Malki-Zedek, als auch von außerbiblischen Zeugnissen, dass die Könige, die kananäischen Könige Jerusalems wohl den Beinamen Zedek immer hatten. Dieser mag zu edel erschienen sein, wogegen Bezek vermutlich an Scherbe Bruchstück denken ließ. Das wäre also die erste Geschichte. Die zweite Geschichte in Kapitel 3 korrumpiert ebenfalls den Namen eines feindlichen Herrschers, eines aramäischen Königs, aber auf weit drastischere Weise. Zum Reim auf den Namen seines Reiches, des Zweistromlandes Aram-Naharaim, wird dem seinen Kushan, der Dual-Rishataim, Doppelfrevel, als Spitzname angehängt. Auch dieser König wird von dem ersten der Richter, nämlich von Othniel, überwunden. Die dritte Geschichte, 3,12 bis 30, erzählt die Ermordung des Moabiterkönigs Eglon, der seit 18 Jahren Israel unter Joch hält durch den Richter Ehud. Ob nun Hieronymus oder Luther den seltsamen Vers 22 richtig übersetzt haben, also bei Luther habe ich die, da geht es darum, wie es aussieht, als Eglon den Bauch aufschneidet, also in der zumindest der heutigen Luther-Übersetzung habe ich da also gefunden, dass nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Also nicht eine ziemlich drastische Schilderung. Also wie gesagt, ob eben nun Hieronymus oder Luther diesen Vers richtig übersetzt haben oder nicht, auch ohne diesen Zug ist die Groteske beredt genug. Denn wir hatten ja gehört in der Geschichte, dass er ein sehr beleibter König war. Also dass man sich also vorstellen kann, dass er da ziemlich viel Fett durchstoßen musste, um ihn zu töten. Es geht darum, von dem fetten Tyrannen ein karikierendes Bild seines Untergangs zu bewahren. Nun folgt der dem übernommenen älteren Lied der Deborah vorausgeschickte Bericht von ihrem und Baraks Sieg über Sisera. Seine Absicht spricht er am Schluss des Berichts geradezu päanhaft in dreifacher Wiederholung der Gegenüberstellung der Söhne Israels mit dem hier zu symbolischer Größe erwachsenen Vertreter heidnischen Monarchismus aus. So zwang Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor die Söhne Israels hin. Und nieder ging die Hand der Söhne Israels, niedergehend und wuchtend, auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ausgerottet hatten, Jabin, den König von Kanaan. Also diese, es immer zu wiederholen, König von Kanaan, wäre natürlich nicht nötig gewesen, stilistisch. Und gerade auch in Bubers Übersetzung wird es nochmal sehr hervorgehoben. Ausgerottet, es ist dies die einzige Stelle, wo das so häufige Verb auf eine einzelne Person benannte Person bezogen wird. Die Person steht eben für mehr als Person. Der nächste Richter ist Gideon. Hier tritt die Tendenz nicht mehr in der ironischen oder triumphierenden Behandlung des gegenspielerischen Heidenkönigs vor. Die Könige von 8421 sind von ihr ebenso unberührt wie die Fürsten von 724 bis 83, denn hier hat sie den gefunden, der sie selber geradeaus und unbedingt ausspricht. Das antimonarchische Buch zentriert offenbar in seiner und seines Hauses nach dem Ja und nach dem Nein hin gleichbedeutsamen Geschichte. Er ist der eigentliche Held der primitiv-theokratischen Legende und ist nicht umsonst in Samuels großer Volksrede zuvorderst unter den von Gott berufenen Befreiern genannt. Das ist nämlich genau die Rede in 1 Samuel, wo Samuel das Einrichten des Königtums kritisiert. Von seinen beiden Namen steht hier, also in der Rede Samuels, Jerubbaal. Wie immer das etymologische und das geschichtliche Problem dieses Namens aufgefasst werden, der Redaktor, für den beide nicht bestanden, sieht in Jerubbaal einen Beinamen, für den er offenbar aufgrund der Volksanschauung die Analogie des Beinamens Israel anklingen lassen will. Jenem, der den El befocht, stellt er diesen, der den Baal bekämpfte, zur Seite. Also dem Ringer um den Segen des echten Numens, den Vernichter des Wider- und Scheingottes. Beide Gottesstreiter. Dazu tritt, dass Gideon der einzige unter den vorsamuelischen Richtern ist, dessen Berufung wirklich erzählt wird. Diese Berufungsgeschichte hebt sich von allen prophetischen durch den alttestamentlich analogielosen Engelsgruß ab, auf den der Held als Angesprochener in einer so direkten und resoluten Weise antwortet, wie sie in einer späten theologisch-literarischen Legende undenkbar wäre. Da hatten wir uns ja letztes Mal mit befasst, dass als der Engel ihm sagt, Friede mit dir oder Gott mit dir, Gideon sagt, wo ist denn Gott, wenn wir unterdrückt sind, im Grunde genommen. Und an der Anwesenheit Gottes oder dem Wirken Gottes in der Geschichte auch Zweifel übt. Wieder mit Jakob verknüpft ihn Vers 22. Von beiden, im Vergleich zu Genesis 32, 31, der Kampf am Jabok, erfahren wir, dass sie das Numen Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Es ist folgerichtig, wenn Gideon, wie Jakob und Mose, über dem erbauten Altar einen namenartigen Gottesspruch ausruft. Und wie die Berufung, so ist der Kampf naiv-theokratisch erzählt. Er beginnt mit der Niederlassung des Geistes in einem unerhört kühnen Bilde, dessen primitive Mächtigkeit nicht mit einer späten Trivialisierung wie in 1 Chronik 12, wo der Ruach, der Geist, alleine steht, verwechselt werden darf. Der Geist bekleidet sich mit Gideon. Da hatten wir ja einen langen Text zu letztes Mal, wie man dieses Bekleiden sehen kann. Im gleichen Stil der primitiven Legende ist die Auswahl des Schrecktrupps, jener 300, die ja durch die Art, wie sie trinken sollen, ausgewählt werden, berichtet. Im gleichen Stil Gideons Traum und der seltsame Angriff. Die Undifferenziertheit früher Schlachtberichte ist ebenso typisch wie die früher Reiterschlachtfreske. Es ist nun wohl zur Genüge erklärt, wie die theokratische Sage von Gideon, der seinem Herrn als Führer des siegreichen Heerbands dient, und der theokratische Spruch Gideons einander bedingen. erzählt wird die Geschichte eines Helden, aber eines biblischen Helden, der wie alle diese Rechtschaffer, vielleicht auch eine Übersetzung des Wortes richten im Grunde genommen, im Auftrag steht, wie sie alle in einem ganz personhaften und ganz einmaligen, in einem, der sich nicht fortsetzen, nicht übermitteln, nicht dynastisch auswerten lässt. Jeder Versuch dazu, wie jeder Schritt in eine auftraglose Selbstherrlichkeit, wäre Verrat am Geber des Auftrags, an dem einen waltenden Herrn. Was nun folgt, ist die Geschichte des Verrats. Der Redaktor wusste, was er tat, als er zuletzt noch von dem Effort erzählte, das Gidon als Heiligtum seines Herrn aufrichtet und das das Volk zum Mittelpunkt des Baalkults macht. Also eben des Kults, mit dessen Vernichtung der Auftrag und die Tat begonnen hatte. Und da fügt Buber in der Fußnote hinzu zu dem Effort: Ich kann darunter trotz allem Vorgebrachten kein Gottesbild verstehen. Es ist offenbar etwas gemeint, wovon dem Leser einsichtig war, dass es der JHWH-treuen Intention des Stifters entgegen verwendet werden konnte. Wird Vers 8, 27b nicht als sekundär angesehen, wofür mir kein zureichender Grund angeführt worden zu sein scheint, dann darf er von Vers 33 her verstanden werden. Also Buber geht eigentlich im Gegensatz zu den Exegeten, die wir letztes Mal gesehen hatten, davon aus, dass Gidon, als er den Effort errichtet hat, an eine legitime Gottesverehrung gedacht hat und erst später das sozusagen zum Abfall führt. In dem Sinne hat Buber auch eine positivere Sicht Gideons, als wir letztes Mal gesehen haben. Die kurze Erzählung schlägt das Motiv der Verleugnung und Verkehrung an, das in der Großen von Abimelech ausgeführt wird. Volk und Sohn vereiteln gleicherweise die Intention des toten Helden. In Abimelech ersteht dem Gedanken des ausschließlichen Gottkönigtums der dämonisch gemeinte Widersacher. Dass seine Geschichte im Profanstil erzählt wird, Wellhausen, der wichtige protestantische Exeget, der die Scheidung der Quellen in der Tora vorangebracht hat, Wellhausen nennt es ohne Vergoldung durch übernatürlichen Nimbus. Ist mehr als eine Quellenfrage. Der Redaktor sieht in ihm, dem Feind der theokratischen Tendenz, den Mann, der die Geschichte, in unserer Sprache ausgedrückt, politisieren, vielmehr sie zu einem Tummelplatz nur politischer Interessen machen will. Der Stil der Legende muss hier dem der Profankronik weichen. Gott lässt den Widersacher den Ton angeben, bis zum Augenblick der Vernichtung. Bei dem Bericht der göttlichen Strafe könnte der Legendenstil wieder einsetzen. Aber die Strafe, die in dieser Entwicklungsschicht der Sage zumeist in den Formen der natürlichen Begebenheiten vollzogen wird, muss das hier noch aus einem besonderen Grund. Die politische Verwünschung Jotams soll politisch in Erfüllung gehen. Doch geschieht diese Erfüllung ausdrücklich von oben her. Und zwar charakteristischerweise durch eben jene göttliche Entsendung eines bösen Geistes. So kinetisch ist in solchen Fällen Ruach zu verstehen, zwischen Abimelech und die Herren von Sichem, derengleichen wir nur noch bei Sauls Bestrafung, nachdem er die Amalekiter nicht ausgerottet hat, begegnen. Der Theophorename Abimelech, der eben mein Vater ist König, aber es ist eigentlich kein Verb da, also von daher habe ich es mal so mit Bindestrich übersetzt, ist von den Kanaanäern übernommen worden, bei denen er wohl die eigentümliche Funktion hatte, zwei verschiedene Ordnungen der Gottesbezeichnung, die Vater- und die Königsordnung, also die biologische, der Gott als Urvater des Stammes und die politische Konzeption, der Gott als Oberherr des Stammes miteinander zu verknüpfen. Bei der Übernahme wurden hier wie sonst die gotthaften Bestandteile des Namens auf JHWH bezogen. Es ist dies in der Bibel der erste mit der Gottesbezeichnung Melech, eben König, gebildete israelische Name und mit Recht ist bemerkt worden, das sei gewiss kein Zufall. Aber nicht, weil Gidon der Erste gewesen wäre, dem der Königstitel beigelegt wurde. Ich habe gezeigt, dass der Text uns zu einer solchen Annahme nicht berechtigt, sondern weil eben Abimelech der Erste war, der sich den Königstitel beilegte. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen zurück auf die vorigen Seiten bei Buber geben, wie er eben schreibt, ich habe gezeigt, dass der Text uns dazu nicht berechtigt. Dazu schreibt er eben über Abimelech, nach dem Tode Gideons wendet sich dessen Sohn aus einer sogenannten matrilokalen Ehe mit einer Sichemite, also matrilokal, der Ehe bezeichnet er als eine Ehe, wo der Sohn bei der Familie der Mutter an deren Wohnort wohnen bleibt oder beziehungsweise die Frau dort wohnen bleibt. Ja, wendet sich dessen Sohn aus einer sogenannten matrilokalen Ehe mit einer Sichemitin, Avimelech, an die Meister, das heißt die Grundherren seiner Heimatstadt, mit der Aufforderung, ihm zur Erringung der Alleinherrschaft beizustehen. Die werde auch für sie vorteilhaft sein, denn, so Zitat von den Worten Avimelechs, was taugt euch besser? Dass über euch 70 Männer walten, alle Söhne Jerubbaals, oder ein einziger Mann über euch walte. Das wird fast allgemein so verstanden, Gideon habe eben die Königswürde keineswegs verschmäht und diese habe sich somit auf seine 70 Söhne vererbt. Man hat angenommen, es handle sich um eine Brüderherrschaft, die nach Gideons Tod angesetzt worden sei. Wenn aber, wie anzunehmen ist, die Wendung Söhne Jerubbaals sich auf die Gesamtheit der lebenden Nachkommen bezieht, eröffnet sich ein anderes Verständnis des gemeinten Sachverhalts. Abimelech gebraucht in seiner Rede an die Bürger von Sichem das gleiche von mir mit Walten übersetzte Wort Maschall, mit dem die Mannschaft Israels ihr an Gideon gerichtetes Angebot, eben über sie zu herrschen, übersetzt uns normalerweise ausspricht. Der Wortstamm Malach, König sein, von dem das Richterbuch und insbesondere die Erzählung von Abimelech viel zu sagen weiß, kommt an keiner der zwei Stellen vor. Überhaupt bedeutet das Wort Maschall in biblischer Sprache ja nicht das formale Innehaben, vielmehr das faktische Betätigen einer Macht, das auch von einem Königtum als Prädikat ausgesagt werden kann. So waltet Josef in Ägypten, so verwaltet aber auch Abrahams Großknecht dessen Haus. Das stille Walten von Sonne und Mond, für den Verfasser des ersten Genesis-Kapitels gewiss kein fürstenhaftes, und das Obwalten des Mannes dem Weibe gegenüber, werden mit dem gleichen Wort bezeichnet. Demgemäß sagt Abimelech von den Jerubbaaliten nicht aus, sie hätten nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft angetreten, sondern sie seien zu einem mächtigen Geschlecht herangewachsen, dessen Hegemonie die Herren von Sichem bald zu spüren bekommen würden, wenn sie nicht vorsorgten. Also soweit der Einschub, der eben zeigen soll, warum Buber nicht der Meinung ist, dass Gideon vielleicht doch ein Königtum an seine Söhne vererben wollte. Und jetzt wieder zurück zu unserer alten Stelle. Abimelech ist nämlich offenbar gar nicht der ursprüngliche Name des Usurpators. Seine Kebse, heißt es 8,31 von Gideon, die in Sichem war, gebar ihm auch sie einen Sohn. Er setzte ihm den Namen Abimelech. Aber nie wird die Wendung einen Namen setzen von der Namengebung bei der Geburt eines Kindes gebraucht, die vielmehr durchgehend mit dem Verb rufen bezeichnet wird. Einen Namen setzen, sonst nur in späten Texten vorkommend, heißt einen neuen Namen geben. So von der göttlichen Namensverheißung an Abraham in Nehemia 9,7 und an Jakob in 2 Könige 17. Hier würde sie also bedeuten, dass Gideon seinem Sohn, der vielleicht wie der Ahn Abiezer hieß, etwa anlässlich der Abweisung der Königswürde und als eine Kundgebung mehr den geänderten Theophorennamen verlieh. Man kann aber auch man setzte ihm oder er setzte sich übersetzen. Ich vermute, dass der Redaktor es im letzteren Sinn verstanden wissen wollte. Vielleicht nicht ohne eine Ironie, die seiner Grundhaltung wohl anstünde. Der Usurpator, der Sohn der Magd, nimmt einen stolzen Namen an. Mein Vater schon war eigentlich ein König, der wohl im Grunde auf den göttlichen König hinweist, einen Namen also, der ihn richtet. Welche Bedeutung der Name für den Verfasser oder Redaktor hat, geht besonders deutlich aus 9,6 hervor, wo er dazu verwendet wird, die Wurzel Malach dreifach nebeneinander zu tun und so die Verfehlung der Sichemiten phonetisch spürbar zu machen. Das eben, im Hebräischen kann man auch den Anklang des Wortes dreimal hören, Vayamlichu et Avimelech lemelech. Und Buber schafft jetzt dieses neue Verb im Deutschen, und sie königten, ist eben was, das Vayamlichu, Vaterkönig zum König. Wobei zu beachten ist, dass der Pleonasmus zum König Königin, das bloße Königin steht in Vers 16 und 18, zum König Salben Vers 15, nur noch 1 Samuel 15, 11, an einer von der gleichen Tendenz, nur in einem weit fortgeschrittenen Entfaltungsstadium ihrer Krisis, bestimmten Stelle vorkommt. Auch hier hat das Stilmittel der Wiederholung die Funktion einer sinnlichen Hervorhebung der Absicht. Die Jotam-Fabel, die stärkste antimonarchische Dichtung der Weltliteratur, ist das Gegenstück zum Gideon-Spruch. Unabhängig von ihm könnte sie anarchistisch verstanden werden. In den straffen Zusammenhang eingefügt, wirkt sie wie eine realitätseifrige Erläuterung zu jenem grundsätzlichen Manifest. Das Königtum, so lehrt das an Gehalt und Darstellung nur einigen taoistischen Bildreden zu vergleichende Gedicht, ist kein produktiver Beruf, wie eben all die Obstbäume, die nicht König werden wollen. Es ist müßig, aber auch verwirrend und zersetzend, dass Menschen über Menschen herrschen. Jeder soll seinem ihm eigentümlichen Geschäft nachgehen, und die mannigfaltigen Fruchtbarkeiten werden zu einer Gemeinschaft zusammenwirken, über der, damit sie dauere, niemand zu walten braucht. Niemand, so deutet der Gideon-Spruch, der ohne ihn primitiv freiheitsgläubig anmutenden Doktrin voraus, als Gott allein. Das Gemeinwesen ohne Obrigkeit ist von dem Verfasser oder dem Redaktor des antimonarchischen Richterbuchs als ein Gemeinwesen gedacht, dem eine unsichtbare Obrigkeit genügt. Von dem Dargelegten aus beantwortet sich auch die zu Anfang nur gestreifte Frage, warum in der Erzählung vom Herrschaftsangebot an Gidon der Königsbegriff vermieden wird. Es galt ja eben, ihn zu entwerten, und so durfte er in einem positiven Sinn nicht verwendet werden. Wo immer sonst Gott als König bezeichnet wird, hier war es nicht zulässig. Dem göttlichen Herrschertum musste in der Nähe der Jotam-Fabel die Assoziation mit dem verächtlich gemachten Terminus ferngehalten werden. Ja, soweit Buber, der uns nochmal ermöglicht hat, einen Rückblick auf die bisherigen Geschichten des Richterbuchs zu machen. Ist dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtofer.
Ja, also in den ersten Büchern der Richter werden ja die Könige der Gegenseite lächerlich gemacht, ne? Karikiert heißt es hier. Also damit wird das Königtum als solches ja schon mal lächerlich gemacht. Das ist ja die Intention der Aussage von Martin Buber.
Ja.
Ne? Oder sie werden, ja, was ist es? Es gibt ein triumphales, eine Triumph, oder sie erleiden eine triumphierende Behandlung. Ja, aber bei diesem, ja, wie heißt es? Also, wo ist es jetzt? Spitzname, karikierendes Bild. Ach ja, und der König, der die 70 unter seinem Tisch sitzen hat, denen die Daumen an Händen und Füßen abgehackt sind, heißt es, die Israeliten bereiten ihm das gleiche los. Ich habe nachgeschaut, so steht es nicht im Text. Nein. Also, es heißt, er stirbt in Jerusalem. Er sagt nur, man solle ihm das gleiche Los bereiten. Das hätte er verdient. Aber es steht nicht da, sondern Er stirbt in Jerusalem. Allerdings wird dann Jerusalem eingenommen und bei der Gelegenheit konnte er vielleicht flüchten oder hat dann auch den Tod erfahren. So, das dazu. Dann hatten wir uns das letzte Mal, Herr Müller hatte ja noch nach dem Erfurt gefragt, ne, nach der ursprünglichen Bedeutung und jetzt nach der abgeleiteten. Ja, da sage ich jetzt mal, macht den Buber Gideon reinwaschen. Wir hatten ja das letzte Mal eine ganz, ganz andere Version von diesem jungen Israeli in Paris lebend, der das Militär ablehnte und der diese Geschichte gerade für seine Zwecke interpretiert hatte. In gewisser Weise konnte ich seiner Deutung folgen, aber es hat mich schon etwas irritiert, dass man die eigene Geschichte dann immer so ins Alte Testament rückprojiziert. Aber das haben wir jetzt gelernt. So, das habe ich also in vielen, jetzt zu sagen, nein, Gideon hat das nicht gemacht. Er hat kein Effort errichtet. Er durfte gar nichts errichten. Das war gar nicht sein Recht. Aus den goldenen Dingen, die aus dem, was war das jetzt nochmal? Aus dem goldenen,
Ringe waren es
aus den
vermutlich.
goldenen Ringen, die so und so viel, modern gesprochen, Kilo Gold hergaben, etwas zu errichten, das ging gar nicht. So, und das wischt jetzt, macht die Buber einfach zur Seite. Nein, sagt er. Nein, das haben die Israeliten erst später gemacht, nach Gideons Tod. So heißt es auch. Und er sagt, ich kann diesen ersten Vers, nur ab dem Vers 33, kann ich den richtig verstehen. Nein, ich finde, das geht nicht. Er will da harmonisieren, was meines Wissens nicht zu harmonisieren ist. Er will einfach diesen ganz positiven Held als weiße Folie vor der dunklen Gestalt von Abimelech haben. Und nee, also ich kann dem dann nicht folgen, muss ich sagen. Ich finde das nicht in Ordnung.
Wir sehen, dass man die Dinge unterschiedlich deuten kann.
Ja.
Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir die beiden anderen Texte, auch der Text von Assis, den wir letztes Mal hatten, der hat ja zumindest Gidon als eine Person, die in zwei Richtungen geht, dargestellt, die einerseits weiß, Gott ist derjenige, dem man folgen muss, aber der andererseits auch immer wieder seinen persönlichen Interessen nachgeht. Und ja, wir werden es auch gleich noch in dem, was Assis hier schreibt, sehen. Und das wird uns auch beim nächsten Mal noch, was Buber zu Jiftach schreibt, in der Fortsetzung dessen, was wir hier haben, wenn wir das auch noch mal sehen, dass man vielleicht wirklich sagen kann, Buber hat ja eine Idee, mit der er die Interpretation angeht und geht vielleicht nicht immer so in jedes Detail rein, dass das passt. Was jetzt im ersten zu dem König Adonim Bezek erwähnt habe, ich habe gerade noch mal in den Text reingeguckt. Also das könnte man noch rechtfertigen aus Vers 1,7, wo er dann sagt, so wie ich getan habe, so bezahlt oder vergilt mir Gott. Da könnte man rückschließen wollen, dass die Leute vom Stamm Juda und Simeon auch ihm die Daumen abgehackt haben. Das ist zumindest, denke ich, eine mögliche Interpretation, aber es ist nichts, was ausdrücklich so gesagt wird. Herr Müller, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, auf Seite 2. Was ist päanhaft?
Ich muss gestehen, ich habe es vergessen nachzusehen. Falls jemand das Wort kennt, sonst gucke ich mal ganz schnell im Internet nach.
Ich habe den Duden gesucht, aber vielleicht war das nicht.
Ich sehe es hier gerade nur in Übersetzungen von Reden von Cicero kommt es vor. Aber
Es könnte aber aus dem Griechischen Pasapan kommen.
ja, also dass es aus dem Griechischen kommt. Also ich habe hier gerade eine Erklärung zu dem Wort Päan, eine fröhliches Lied oder ein Hymnus. Also das würde, glaube ich, hinkommen.
Ah ja.
Wenn man es so, jetzt habe ich die Zeile verloren, wo es war, ja, sozusagen in geradezu jubilierender Wiederholung könnte man
Ja, ich
vielleicht sagen.
verstehe.
Das würde Sinn machen, das so zu übersetzen, glaube ich.
Weil es fällt hier auf, dass auch in mehreren Beispielen die Dreier Also das, was wir so nennen, aller guten Dinge sind drei, omne trium perfectum, dass die hier vorkommen. Stammt das aus einer älteren Kultur, sage ich mal?
Also das gibt es häufig in der Bibel und dann kommt auch oft, wie es ja auch in der, das sehen wir gleich noch, in der Fabel von den Bäumen ist, da kommen erst drei Bäume, die ablehnen und dann der vierte Baum stimmt zu. Und dieses Modell von etwas, was sich dreimal wiederholt und beim vierten Mal kommt was anderes, das kommt häufig vor in der Bibel. Das ist offensichtlich ein alte, auch bei Prophetien von Amos am Anfang, also das scheinen alte literarische Modelle zu sein.
Ja, weil es kommt ja nicht nur in der Bibel vor.
Das Nein, das ist nichts Spezifisches für die Bibel.
Die Bibel das von irgendwo übernommen.
Ja, übernommen oder
Kann
vielleicht
sein.
Ist
ja,
es
ja.
etwas einfach Verbreitetes in einem alten Orient.
Ja,
das genau. ist auch möglich. Die Zahl 3 selber, wir haben ja auch oft den dritten Tag, der ein besonderer Tag ist. Also das ist auch etwas, was häufig vorkommt.
Ja,
Frau Dankowski.
Ja, ich wollte nur so eine Beobachtung mitteilen und um Kommentar bitten. Ich finde es interessant, dass jetzt hier an dieser Stelle, im Übergang von Gideon zu Abimelech, nach meinem Empfinden ein ganz starker Bruch schon mal auftritt. Also vorher in dieser Abfolge der Richter gibt es immer, etwas vereinfacht gesprochen, gute Zeiten und schlechte Zeiten, nicht? Und dann das immer wieder nach dem Schema. Also ist der Richter zu den Ahnen versammelt worden, fällt das Volk wieder ab und dann gibt es Bedrückung und Krieg und was nicht alles und dann wird der Ruf laut. Und dann kommt ja die, so habe ich es immer verstanden, so eine freie Erwählung Gottes eines bestimmten Menschen, der dann die Richterfunktion ausübt, richtend oder auch kriegführend. Und jetzt kommt auf einmal so dieser Gedanke, für mich jedenfalls an dieser Stelle, für mich völlig neu, dieser Gedanke einer Erbmonarchie und das ja auch zumindest für unsere Verhältnisse heute, klingt das auch ein bisschen skurril, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch schon ein bisschen ironisch gemeint ist, mich hat es auch etwas an Salomo erinnert, also ich weiß nicht, unübersehbar viele Frauen und deswegen auch unübersehbar viele Nachkommen und dann baut sich diese Fantasie auf, also man sollte sich erst mal vorstellen, wie das wäre, wenn 70 Nachkömmlinge anfangen, um die Macht zu streiten, da gibt es auch schöne Beispiele in der Geschichte, was das für ein Gemetzel gibt, aber ist ja an sich schon eine völlig strukturlose Sache, würde ich mal sagen und wie gesagt, dieser Gedanke, dass da das Amt sozusagen überhaupt weitergegeben wird, scheint mir doch neu zu sein. Oder ist dieser Gedanke vorher schon mal aufgetaucht?
Wir hatten es eben am Ende der Gideon-Geschichte, wo nachdem er die Midianiter besiegt hat, ihm angetragen wird, herrsche du doch über uns und deine Söhne auch. Und Gideon lehnt es ab, weil er eben Gott als den einzigen legitimen Herrscher sieht. Und in der Geschichte mit Abimelech zeigt man eben, dass zumindest einer seiner Söhne doch Interesse an dieser Königsherrschaft hatte. Und was Sie auch gerade sagten, ist es wirklich nicht das typische Schema der Richtergeschichten. Das werden wir gleich im nächsten Text von Eli Assis nochmal sehen, dass auch rein literarisch man sehen muss, es fängt eben nicht damit an, die Israeliten sind wieder abgefallen und es muss wieder ein neuer Richter erweckt werden und dass das auch wichtig ist für das Verständnis der Abimelech-Geschichte, dass er eben nicht in die Richtergestalten, wie wir sie bisher kennen, reinpasst. Also das ist schon literarisch auch eine ganz wichtige Beobachtung zu sehen, dass das anders läuft. Ja, ich glaube, dann haben wir schon einen guten Übergang zu Eli Assis, der eben sowohl diesen Gedanken, dass die Geschichte eben unüblich erzählt wird im Vergleich zu den anderen Richtergeschichten bringt. Und wir werden auch sehen, auch er ist mit Bubers Interpretation nicht in jeder Hinsicht glücklich. Wir hatten von Assis ja letztes Mal den Text, wie er die Gideon-Geschichte interpretiert und da war eigentlich so seine Schlussfolgerung, dass Gideon eine Gestalt ist, die ihre guten und ihre bösen Seiten hat. Die einerseits weiß, er ist von Gott eingesetzt und er soll Gottes Willen durchsetzen. Andererseits aber schon auch eigene Machtgelüste hat, wie man es in seiner Behandlung der midianitischen Könige und eben in dem Ephod, das Assis auch eindeutig von Anfang an als etwas Negatives sieht. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, also was bei Gideon noch, könnte man sagen, eine Mischung von positiv und negativ war, wird jetzt in Abimelech eigentlich noch einen Schritt weiter, dass wir hier jemanden haben, der nur noch negativ eigentlich ist, sich so zeigt.
Frau Dankowski, ist die Hand noch oben oder ist sie wieder oben oder ist sie? Ich kann sie auch runter machen, wenn Sie nicht genau wissen, wie.
Die sollte eigentlich runter sein. Ist sie noch oben?
Okay, war ich einfach
Kommt
mal von
runter.
ausgegangen.
Ihre Hand ist gesenkt worden, lese ich. Sehr gut, danke.
Ja, also sehen wir uns an, was Assis dazu sagt. Nach einer verbreiteten Ansicht bringt das Gleichnis eine antimonarchische Einstellung zum Ausdruck. Und er bringt jetzt genau das Zitat von den Sätzen, die Buber über eben die Jotam-Fabel als die stärkste antimonarchische Dichtung der Weltliteratur gesehen hat und geht da jetzt weiter drauf ein. Die Weigerung der Obstbäume, das Königtum auf sich zu nehmen, ist parallel zur Weigerung Gideons, während die Erhebung des nutzlosen Dornstrauchs zum König eine grundsätzliche Ablehnung der Institution des Königtums widerspiegelt. Eine antimonarchische Einstellung findet sich zwar in einigen Texten der Bibel, und das ist genau der Text aus dem vorigen Kapitel Richter 8, wo eben Gideon sagt, er will nicht herrschen, als dynastischer Herrscher, und in 1 Samuel 8, wo eben Samuel auch gegen den Wunsch des Volkes nach einem König geht. In den Worten der Obstbäume jedoch kommt keinerlei grundsätzliche Ablehnung der Institution des Königtums zum Ausdruck. Ihre Weigerung, König zu werden, resultiert aus ihrem Unwillen, die Produzierung ihrer Früchte aufzugeben. Dies im Gegensatz zu den Worten Gideons, dessen Ablehnung nicht praktisch, sondern grundsätzlich ist. Ein Königtum von Fleisch und Blut widerspricht dem Königtum des Ewigen. In den Worten der drei Bäume wiederholt sich der Ausdruck, soll ich etwa aufhören und hingehen, mich über den Bäumen zu bewegen? Die Obstbäume antworten nicht in der Sprache des an die Bäume gerichteten Angebots, sei König über uns. Daraus ergibt sich, dass die Ablehnung nicht grundsätzlich ist und nicht gegen das Angebot, König zu sein, geht, sondern sie bringt Unwillen oder Unfähigkeit zum Ausdruck, die Aufgabe, die erfordert, sich über den Bäumen zu bewegen, auszuführen. Die Aufgabe des Königtums, die eine Tätigkeit der Bewegung erfordert, wird das weitere Hervorbringen von Früchten nicht ermöglichen. Die Hinwendung der Bäume an den Dornstrauch mit dem Angebot, König über sie zu sein, ist direkter Ausdruck der Verinnerlichung der Botschaft der Obstbäume. Jetzt wenden sie sich an einen Nicht-Obstbaum, der nicht mit der Produktion von Frucht beschäftigt ist und der frei ist, sich über den Bäumen zu bewegen. Auch in Jotams Deutung des Gleichnisses findet sich keine Ablehnung der Institution des Königtums. Jotam behauptet von den führenden Leuten Sichems, dass sie mit der Erhebung Abimelechs zum König Gutes mit Bösem vergelten. Jotam spricht von einer persönlichen Verletzung Gideons und nicht von einer grundsätzlichen Ablehnung der Erhebung eines Königs an sich. Im Weiteren spezifiziert er die böse Vergeltung an Gideon damit, dass sie seine 70 Söhne getötet haben. Aus den Worten Jotams ergibt sich, dass er zustimmt, dass einer der Söhne Gideons als König hätte herrschen sollen. Aber sie haben die unwürdige Person zum König erhoben, den Sohn der Magd Gideons. Und die 70 Söhne, die würdig waren, als König zu herrschen, haben sie getötet. Jotam sagt ausdrücklich, dass, wenn ihr Handeln Gideon gegenüber angemessen und gut gewesen wäre, freut euch an Abimelech und freue er sich auch an euch. Das Problem ist, dass sie nicht wahrhaftig und arglos an Gideon handelten. Und daher wird Feuer herauskommen. Es ergibt sich also, dass es weder im Gleichnis noch in der Deutung ein antimonarchisches Argument auf theologischer Ebene gibt, wie die Worte Gideons oder die Worte des Ewigen in 1 Samuel 8. Der Sinn des Gleichnisses muss auf seinem wörtlichen Verständnis beruhen, ohne Beziehung zu der Realität, die im Hintergrund steht, oder zu seiner Deutung. Das Gleichnis stellt die Weigerung der drei Bäume, als König zu herrschen, der Zustimmung des Dornstrauß gegenüber. Der Leser erwartet eine andere Antwort aus dem Mund des Dornstrauß. Vielleicht, weil die Hinwendung zum Dornstrauch die vierte ist und sich die Benutzung des uns aus der Bibel gut bekannten Aufbaus von dreien und einem vierten anbietet. Aber vor allem erwarten wir eine andere Antwort, weil der Dornstrauch anders ist als die übrigen Fruchtbäume, die erwähnt wurden. Der Dornstrauch stimmt dem Angebot tatsächlich zu, aber in seiner Antwort findet sich eine überraschende Wende. Und deren Positionierung am Ende des Gleichnissen lehrt, dass dies dessen Stachel ist. Trotz seiner Zustimmung nimmt der Dornstrauch das Angebot nicht positiv auf, sondern antwortet mit einer Drohung. Wenn ihr mich wirklich zum König über euch salbt, kommt und sucht Schutz in meinem Schatten. Und wenn nicht, wird Feuer herauskommen aus dem Dornstrauch und die Zedern des Libanon verzehren. Diese Antwort enthüllt das im Herzen des Dornstrauchs Verborgene. Er offenbart einen solchen Drang, als König zu herrschen, dass er nicht bereit sein wird, sich vom Königtum zu trennen, und wenn die Bäume ihn nicht akzeptieren, wird er ihnen schaden. Er ist in seiner Bereitschaft, als König über sie zu herrschen, also nicht an dem für sie Guten interessiert, sondern an der Verwirklichung seiner persönlichen Begierden. Die Literaturwissenschaftler betonen, dass der Sinn eines Gleichnisses aus sich heraus klar ist, auch wenn es nicht von einer Deutung begleitet ist. Daher werden wir versuchen, die Deutung ohne direkten Bezug zum Gleichnis zu verstehen. Und wenn wir den Sinn des Gleichnisses und der Deutung jedes für sich festgestellt haben, können wir uns mit der Art der Beziehung zwischen ihnen befassen. Jotam legt klar und scharf die Anklage vor, dass die führenden Leute Sichems an Gideon Verrat geübt haben. Diese Anklage wird durch drei Aussprüche erweitert, die Gideons Aufopferung für sie beschreiben. Erstens, dass mein Vater für euch gekämpft hat. Zweitens, und er sein Leben in die Waagschale geworfen hat. Drittens, und euch aus der Hand Midians gerettet hat. Diesen drei Sätzen stellt Jotam drei Sätze, die den Verrat der führenden Leute Sichems an Gideon beschreiben, gegenüber. Und ihr habt euch heute gegen das Haus meines Vaters erhoben. Zweitens, und seine 70 Söhne alle auf einem Stein getötet. Drittens, und habt Abimelech, den Sohn seiner Magd, zum König über die führenden Leute von Sichem erhoben. Jotam sagt ausdrücklich, dass der Verrat der Leute Sichems an Gideon aus persönlichen Beweggründen erfolgte, aus ihrem Wunsch, dem König nahezustehen, denn er ist euer Bruder. Die Untersuchung des Gleichnisses Jotams und seiner Deutung zeigt, dass sie nicht deckungsgleich sind. Und jeder Versuch, sie zu vereinigen, wird völlig fehlschlagen. Die zentrale Anklage des Gleichnisses wendet sich gegen den Drang des Dornstrauchs, König zu sein. Es gibt keine Anklage gegen die Obstbäume oder gegen die übrigen Bäume. In der Deutung dagegen wird die Hauptanklage, obwohl das Verbrechen Abimelechs klar ist, nicht gegen ihn gerichtet, sondern gegen die führenden Leute von Sichem. Die Deutung vervollständigt das Gleichnis. Diese Auslegung hat zwei Vorteile. Erstens entspricht sie der universellen Konvention von Gleichnissen, die keine ausdrückliche Deutung an der Seite des klaren Gleichnisses haben. Außerdem sind, im Gegensatz zu anderen Auslegungen, die fehlende Übereinstimmung zwischen dem Gleichnis und den folgenden Worten Jotams ignoriert haben und sie mit Gewalt oder sie mit Gewalt zu glätten versuchten, nach dieser Auslegung die Unterschiede zwischen dem Gleichnis und den Worten Jotams, die es in narrativem Stil ergänzen, darauf ausgerichtet, ein System verschiedener Anklagen, die einander ergänzen, darzustellen. Die Kritik an Abimelech wendet sich gegen seinen Drang, König zu sein, der seine persönlichen Beweggründe widerspiegelt und daher seine Ungeeignetheit für die Aufgabe. Eine ähnliche Kritik wendet sich gegen die führenden Leute Sichems. Die Anklage gegen sie lautet, dass sie eine ungeeignete Person ernannt haben, König zu sein, weil sie ihren persönlichen Vorteil ihrer Verpflichtung Gidon gegenüber vorgezogen haben. Gidon wird in den Worten Jotams als Modell eines würdigen Königs dargestellt. Er gefährdete sich für das Volk und zog das Wohl des Volkes anderen Erwägungen vor. Jotam erwartet, dass von Abimelech Feuer gegen die führenden Leute Sichems ausgehen wird und Feuer von den führenden Leuten Sichems gegen Abimelech. Am Ende der Geschichte wird klargemacht, dass Jotam einen Fluch auf die Leute Sichems gelegt hat wegen ihrer Bosheit in 957. Aber während seiner Rede zeigt sich nicht, dass es sich um einen Fluch handelt, sondern um eine logische Einschätzung der Folgen, die eine Königserhebung aus eigennützigen Motiven in der Zukunft mit sich bringen wird. In dem Moment, in dem die Gründe, um deretwillen Abimelech ernannt wurde, nicht mehr relevant sein werden, wird Feuer austreten. Das heißt, die Leute Sichems, die ihn zum König gemacht haben, werden gegen Abimelech kämpfen. Ja, machen wir hier erstmal einen Einschnitt, denn hier hört die Deutung der Fabel auf. Also hier haben wir schon eine andere Sicht als die, natürlich auch hier sehr viel ausführlicher, als die, die Buber bringt. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Dankowski.
Ja, ich bin gerade so ins Nachdenken gekommen, ob dieser Behauptung, dass Gleichnisse sozusagen auf dem Urteil der Literarwissenschaft tatsächlich eine universelle Gültigkeit haben, sozusagen kontextlos. Das wage ich also im ersten Moment mal ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, dass das nicht so der Fall ist. Und ja, ein weiterführender Gedanke einfach dazu ist, dass man ja wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass diese, wie ich finde, also wirklich epochemachende Jotam-Fabel auch nicht an dieser Stelle sozusagen ganz, ganz neu entworfen wird, sondern auch sicherlich auch Vorbilder hat und also auch insofern auch aus einem bestimmten Kontext schon kommt, aber ja tatsächlich hier auch auf eine bestimmte Situation angewandt wird. Und dann haben so Gleichnisse, daran sind ja viele Gleichnisse auch aus dem Neuen Testament bekannt. Ich denke, sie haben immer einen verknüpfenden Punkt, aber in sich eben auch immer eine Offenheit. Und das ist ja auch gut so, dass man sich nicht auf eine ganz bestimmte Variante betonhaft festlegen muss. Also ich finde, dass über diese Fabel kann man tatsächlich noch länger nachdenken, was wir ja auch gemeinsam tun. Also für mich landet ja diese Fabel von dem Thema Königtum, ja oder nein, her, doch in einer gewissen Aporie. Also sprich, die ersten drei, die man vielleicht unterstellen könnte, eben auch besondere Fähigkeiten zu haben, die besinnen sich eigentlich auf ihre, ich sag mal, von Gott gegebene Begabung und Aufgabe. Und das können sie nur so tun, wie sie im Moment sind, indem sie diese Begabung weiter ausleben, also die Frucht bringen. Und dieser in dem Kontext also eher unnütze Dornbusch, also mal abgesehen davon, dass ja keinem Baum damit geholfen ist, über anderen Bäumen zu fliegen oder sich zu bewegen. Also das ist um jeden Baum schlecht bestellt. Und am Ende bleibt dann eben nur der Dornbusch, von dem man hier in dem Kontext sicher sagen kann, dass er wirklich eine ziemlich nutzlose Erscheinung ist und am wenigsten dazu geeignet, König zu werden. Und dann fragt man sich natürlich am Ende, wer soll es denn machen? Also soll es
Wo man
wirklich
sich
einer
fragen
machen?
könnte, offensichtlich ist die Folgerung, es soll keiner machen.
Ja.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, zu der Nutzlosigkeit fällt mir auch noch ein, der Dornbusch bietet ja an, Schatten zu spenden.
Ja.
Und er ist natürlich
Die
der letzte
Tanne.
Baum, der Schatten spenden kann.
Ach so. Ach, ach.
Da ist natürlich, denke ich, auch, da geht er gar nicht drauf ein, aber da ist, denke ich, auch eine gewisse Ironie.
Ach so.
In der Wüste macht es allerdings schon einen Unterschied, ob man vielleicht wenigstens die Zweige eines Dornbusches als Schatten oder gar nichts hat, aber so ein richtig schattenspendender Baum ist er natürlich nicht. Ja,
Ja,
Gabi.
Pascal, denke ich, ist es wirklich auch eher ironisch gemeint, ne? Und das ist finde ich, eine schöne Metapher auch, sage ich mal, für Führungsgestalten, also ein bisschen die heutige Zeit hinein, die also eine große Einladung aussprechen und Gott weiß, was verheißen und im Grunde genommen nur Dornbüsche sind, wo man keinen Schatten findet. Ne?
Ja.
Feuer am Ende. Ich finde das genial.
Also ich hatte jetzt bei dem Dornbusch eine ganz andere Assoziation, und zwar den Dornbusch, in dem JHWH sich zum ersten Mal offenbart hat. Und hört man mich?
Ja, sehr gut.
Und der Dornbusch, aus dem Gott spricht. Und ob das
Wobei das im
nicht doch
Hebräischen
heißen.
nicht dasselbe Wort ist.
Ah,
Das,
okay, na gut, das habe
der
ich
Dornbusch
jetzt.
in Exodus 3 ist der Sneh und hier der im Richter 9 ist der Atet. Und man
Ah,
weiß eigentlich gar
okay,
nicht
na gut, dann.
hundertprozentig genau. Aber ich würde es nicht völlig ausschließen, dass man die Dinge trotzdem zusammenziehen kann.
Weil ich dann irgendwie schon gedacht habe, also wenn die Israeliten Gott folgen, ihn zum König salben, dann haben sie den Schatten des Dornbuschs, auch wenn er vielleicht nicht viel Schatten spendet, aber dieser Umschwung, also Gott gibt Schatten und man wohnt gut im Schatten Gottes. Aber wenn sie ihm eben nicht gehorchen, das haben sie ja Gott viel erlebt, dann vergehen sie im Feuer. Also von daher schien mir das ein bisschen plausibel. Aber wenn es jetzt nicht dasselbe Wort ist, muss man vielleicht noch mal drüber nachdenken. Und in der Deutung kommt es ja nachher auch nicht so. Aber erstmal bei der Fabel an sich habe ich es erstmal so gedacht.
Ja, ich denke auch, in dieses Feuer herausgehen ist auch etwas, was sich im Gleichnis vielleicht nur erklärt, wenn man nachher die Deutung sieht, da das Feuer eben zwischen den Menschen kommt. Das macht im Ist im Gleichnis selber noch gar nicht so klar, wo das herkommt. Ja, ich glaube, Frau Fichtbauer hatte sich als Nächste gemeldet. Sie sind auch stumm geschaltet.
Also, Schutz in meinem Schatten hatte ich so verstanden. Also, der König so, oder der Baum schwebt ja über den anderen. Er hebt sich über den anderen. Er ist über ihnen. Über ihnen. So, und Schutz in meinem Schatten, also Schutz unter mir. Nämlich die Feinde, die dann kommen von außerhalb, gegen die verteidige ich euch. Es heißt hier, also der Baum würde sofort mit einer Drohung antworten. Das stimmt nicht, sondern kommt nun zu Schutz in meinem Schatten. Also irgendwie unter mir. Das muss jetzt nicht heißen, Schutz vor dem verbrannt werden durch die Sonnenstrahlen. Man muss das ja auch jetzt in eine andere Ebene bringen. So, was mich hier auch stört. Es wird gesagt, die Literaturwissenschaftler betonen. Und dann wird aber munter von Gleichnissen, von Fabeln, von ich weiß nicht was gesprochen. Literaturwissenschaftliche Gattung querbeet durcheinander geworfen. Also, und dann wird auch noch behauptet, das wäre also das größte aller antimonarchischen Geschichten. Nein, gibt es bei Aesop und La Fontaine auch. Also das muss man auch wieder ein bisschen zur Seite schieben. So, und dann, der Autor sagt zu Recht, man kriegt also diese Fabel, sage ich jetzt, nicht in eins gebracht mit dem, was sonst erzählt wird. Die führenden Leute Sichems, heißt es, haben Verrat begangen, indem sie auch, so heißt es dann, auch diese 70 Brüder erschlagen haben. Da ist immer davon die Rede, ihr habt seine 70 Söhne alle auf einem Stein getötet. Ihr habt, das ist hier auf Seite 7 im zweiten Abschnitt wird das nochmal zitiert. Vorher heißt es aber, nein, Er hat das getan, beziehungsweise sein kriminelles Gefolge. Also ich habe gestern Stunden um Stunden diese Texte gelesen. Deshalb bin ich also akribisch philologisch, ich habe ja auch Literaturunterricht gegeben, bin ich da dran gegangen und gesagt, nein, vorher heißt es er. Und 70 Leute können gar nicht anders erschlagen werden als auf demselben Stein, als in einem Raum. Da wird einer nach dem anderen reingelassen. Die haben ihm geholfen. Das steht an anderer Stelle. Da heißt es geholfen. Aber es geht wirklich bunt hin und her mit Behauptungen, mit Vorwürfen und so weiter. Da gebe ich allerdings dem Autor recht, nämlich die Untersuchung des Der Gleichnis der Fabel, würde ich sagen, Jotams und seine Deutung zeigt, dass sie nicht deckungsgleich sind und jeder Versuch, sie zu vereinen, wird völlig fehlschlagen. Aber dann sagt er dann, ja, weil da so unterschiedliche Aspekte sind, dann ergänzt sich das, nämlich in einem System verschiedener Anklagen, die einander ergänzen. Da wird wieder harmonisiert später. Und das hätte ich so als Lehrerin, nicht wahr, so nie durchgehen lassen. Ich gesagt, nein, guckt mal, was da steht. Könnt ihr nicht lesen? Das ist immer dieser berühmte Vorwurf gewesen. Könnt ihr nicht lesen? Guckt doch, was da steht. Ne? Ja, aber ja, so ist das halt. Ja, so ist das halt.
Er schreibt an anderer Stelle zu dem Töten auf einem Stein, dass das natürlich nicht
Auf
wörtlich
einem
zu
Stein.
verstehen ist, sondern dass es wohl ein absichtlich so gewählter Ausdruck ist, um die Grausamkeit dieses Tötens der 70
So.
Söhne zu zeigen.
Ja,
Das
gut. Das muss ich dann jetzt auch so sehen
natürlich
und
ist ihm
akzeptieren.
auch klar, dass das in der Geschichte vorher anders geschildert wird.
Ja,
Das,
ja. Also es geht schon ein bisschen hin und her und er erschlägt und dann die führenden Leute von sich. Nein, da heißt es, das sind Leute, die nichts zu verlieren hatten, die sich hinter ihn geklemmt haben. Und das heißt später auch nochmal, ich glaube hier bei der im Richterbuch auch, Leute, die nichts zu verlieren haben, also irgendwie ein kriminelles Gefolge, nicht die führenden Leute. Und dann
Ja,
wird aber den
das.
führenden Leuten vorgeschlagen, sie hätten erschlagen. Nein.
Ja, eigentlich wird die führenden Leute von sich her nach Vers 4, die haben Geld gegeben, das er gemietet hat, die Mörder, aber das ist auch noch nicht klar, ob sie wussten, was überhaupt mit dem Geld gemacht wird.
Ja.
Aber das könnte man ja sagen, das ist sozusagen die Freiheit, die sich Jotam nimmt, um eben das Tun an den Verrat an Gidon noch drastischer darzustellen, dass er das nicht genau in den Fakten erzählt, sondern es versucht noch mal dramatischer darzustellen. Ja. Frau Fricke, hatten Sie sich gemeldet? Oder? Man hört Sie leider nur ganz abgehackt, beziehungsweise nur ein Geknatterer.
Sonst können Sie es auch in den Chat schreiben, wenn das vielleicht besser ist.
Ja, also im Moment, jetzt hört man sie gar nicht. Es ist offensichtlich eine Störung. Versuchen Sie es mal mit dem Chat, wenn es geht. Dann Herr Schobes meldet sich, glaube ich.
Das hat sich erledigt, weil ich auch den brennenden Dornbusch hatte.
Gut, okay. Dann haben wir noch Herrn Smith.
Ja, ich habe gedacht, im Anschluss mit Frau Damkowski, was sie sagte über die Gleichnisse. Ich habe in den 80er Jahren einen Sommerkolleg miterlebt mit Clemens Stoemer und Simon Lauer über die Gleichnisse der Rabbiner. Und ich wusste nicht, dass es schon Gleichnisse so alt waren, aber welche Verbindung stehen die damit? Und was ich auch dachte über die Bäume, es gibt doch diese berühmte Fabel auch, die in dem Tierenreich, dass sie einen König wählen wollen. Ich meine, wie haben die miteinander zu tun? Aber mein erstes Interesse ist eigentlich, was ist die Verbindung mit den Gleichnissen der Rabbiner also die dann auch in Verbindung stehen mit dem Neuen Testament, wie Jesus hier erzählt, weil die Simon Lauer und Clemens Daumer haben dann mehrere Bücher über erscheinen lassen, aber ich habe bei der Präsentation, war ich dabei und da bin ich eigentlich jetzt mal neugierig nach. Und über Königreich wollte ich noch sagen, ja, da ist ganz viel zu erklären, wie das so läuft, weil ich wohne, ich bin untertan von einem Königreich, wie ihr weißt.
Wobei der niederländische König ja genau wie andere Könige in Europa heute eher eine Gestalten sind, die repräsentieren und nicht mehr viel zu sagen haben.
Ja, das ist politisch, aber wenn man die Geschichte kennt und wie es gelaufen ist die ganze Zeit, also ab den ersten deutschen König, oder König war er noch nicht damals, Wilhelm von Nassau, Oranien-Nassau, ein deutscher Prinzen im Diensten von dem König von Spanien. Also wie das alles so läuft mit der Geschichte. Ja. Gut, aber das ist viel zu viel.
Aber da ist vielleicht gerade die niederländische Geschichte auch interessant im Kampf gegen Königtum, natürlich.
Das aber was ich würde jetzt gerne wissen, die Verbindung jetzt mit den Gleichnissen von, weil das ist dasselbe Wort, hein, Marschall.
Also. Ja. Ja, ich sehe noch gerade, Frau Fricke hat inzwischen in den Chat geschrieben, dass sie jetzt auch den Gedanken mit dem Dornbusch hatte. Also offensichtlich, ich hatte mir wirklich überlegt, ob ich es anders übersetzen soll, aber es ist auch sozusagen der Vorschlag des Lexikons und da ist ich gar nicht so sicher. Es gibt im Eretz Israel Museum in Tel Aviv, wo es auch einen Garten mit biblischen Bäumen gibt, da gibt es einen Vorschlag, was denn dieser hier gemeinte Baum sein könnte, aber man weiß es nicht wirklich. Aber auf jeden Fall ein Baum, der nicht allzu viel Schatten hat, das sicher. Und das merkt man auch im Hebräischen, wo es heißt Bezili. Das ist natürlich auch in vielen Psalmen, kommt ja im Schatten Gottes ruhen. Da ist vielleicht auch noch mal eine ironische Spitze dagegen da. Ja, die rabbinischen Gleichnisse, das ist natürlich etwas, was in rabbinischer Literatur viel häufiger als in der Bibel ist. Also ich, so ganz spontan würde ich mal sagen, dass die in der Bibel, also in der hebräischen Bibel, die Jotam-Fabel eigentlich relativ isoliert darstellt. Es gibt nicht viele Fabeln in der Bibel. Das ist schon eine Literaturgattung, die zumindest innerhalb der jüdischen Tradition eben eher später auftritt. Und was mir jetzt da spontan zu einfällt, dass wirklich eines der in den Midrashim ein besonders häufiges Form von Gleichnis ist, Gleichnis von einem König aus Fleisch und Blut. Also das Thema des Königs ist in vielen Gleichnissen da, eben Gott als König zu sehen und sein Verhalten mit einem König aus Fleisch und Blut zu vergleichen, sei es Dinge, die ähnlich sind oder die unterschiedlich sind. Gerade in diesem Aspekt scheint sich das angeboten zu haben, diese Thematik weiterzuführen. Und normalerweise, wenn ich mich zu den Midrashim erinnere, die Gleichnisse sind oft so deutlich, dass sie dann auch keine Deutung mehr bekommen, sondern man hat eben eine Aussage von Gott und dann heißt es, und so wie ein König von Fleisch und Blut und wird dann eigentlich, zum Beispiel fällt mir jetzt aus den Klageliedern ein, wie ein König von Fleisch und Blut, der einen über seinen Sohn zürnte und ihn wegschickte und nachher ist er traurig, dass er seinen Sohn vertrieben hat. So ähnlich geht es Gott, der Israel ins Exil geschickt hat und nachher doch sie eigentlich gerne wieder zurückhaben möchte. Das sind eigentlich Sachen, die sich meist aus dem Kontext selber erklären. Ja, hier kommt von Frau Fricke gerade noch die Einschätzung, auch die Brüder, natürlich die feindlichen Brüder ist etwas, was natürlich schon in dem Buch Genesis in den Brüdergeschichten auftaucht, eben mit Isaak und Ismael, der ja auch von Sarah durchaus als der Sohn der Magd bezeichnet wird. Ja. Also diese, überhaupt eben die Verhältnisse zwischen Brüdern ist ein Thema, das eben im Buch Genesis ganz stark ist. Hier kommt und was auch nachher nochmal in der Davids-Geschichte, David ist ja auch einer von sieben Brüdern und nachher die Nachfolgekriege der Söhne Davids, da kommt das auch nochmal sehr oft, dieser Gedanke, wie Brüder miteinander umgehen. Und es gibt auch nochmal Nachher, das ist in den Königsbüchern die Geschichte von den 70 Söhnen von Achab, der ja einer der am negativsten dargestellten Könige ist, gegen den der Prophet Elia geht und als dessen Nachfolger schließlich von Jehu beseitigt wird, werden auch dessen 70 Söhne. Also es ist offensichtlich auch eine Vollzahl, die darf man nicht wörtlich nehmen, genau wie ja auch Jakob mit 70 Personen nach Ägypten herabzieht. Also es ist einfach eine Zahl der Fülle, die sich auch in Genesis 10 in der Völkerliste mit den 70 Völkern nochmal findet. Also das ist auch etwas, was hinter dieser 70 Zahl nochmal steht. Frau Fichtbauer, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Eine Frage, ja?
Ja.
Der Autor ist ja, wie es hier in der Anmerkung heißt, Professor für Bibel an einer orthodox geprägten Universität. Ich bin sehr überrascht, dass er dann in diesem Text nicht eigentlich das Plädoyer für eine Theokratie sieht. Als orthodox geprägter Professor, während Martin Buber ja gegen das Königtum, also das heißt, der eigentlich der verbreiteten Ansicht angehört, dass hier in diesem Text ja, die Monarchie durch einen Menschen abgelehnt wird. Wie erklärt man sich das? Oder ist es zu erklären? Ich
Ja.
bin überrascht.
Und man erwähnt ja auch die anderen Texte bei Gideon und bei Samuel, wo er sagt, natürlich gibt es in der Bibel Texte, wo ein menschlicher König ganz abgelehnt wird. Aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum Buber offensichtlich das Interesse hat, hier diesen Teil des Richterbuchs als antimonarchisch darzustellen. Und wie wir gesehen haben, auch manches glättet, um das zu machen. Das werden wir bei Jiftach beim nächsten Mal vielleicht noch ein Stück mehr sehen. Assis nicht grundsätzlich gegen ein Königtum geht. Und meine Überlegung ist, dass sie vielleicht auch unbewusst im Hintergrund steht, eben wie interpretiert man das heutige Israel, auch aus orthodox-zionistischer Sicht. Und es ist zwar kein Königtum, wir haben keinen König, wir haben einen Staatspräsidenten oder einen Ministerpräsidenten, aber irgendwo dieser Gedanke eben nicht so was Anarchisches wie in den ersten Kapiteln des Richterbuches, sondern schon eine geordnete Regierung mit einer Spitze zu haben, und das eigentlich auch als das Positivere zu sehen, dass das vielleicht auch unbewusst mit hineingespielt hat, dass man eher sagt, wir wollen natürlich eine Königsherrschaft, die würdig ist, aber wir sind nicht grundsätzlich dagegen. Und das hat sicher auch was damit zu tun, auch wenn wir eigentlich in der heutigen zionistischen Orthodoxie keine Person als Messias gesehen wird, schon die Errichtung des Staates Israels auch als ein messianisches Heilsereignis gesehen wird. Und mein Gefühl ist, dass das so ein bisschen auch in die Interpretation mit hineinbringt. Und ich denke, das ist eben auch, was ja so spannend macht, eben auch unterschiedliche Aussagen zu sehen. Kein Exeget kann sich frei machen und auch wir, die wir darüber diskutieren, natürlich nicht, auch von dem Hintergrund, in dem er oder sie steht. Und das Beste, was man versuchen kann, ist, sich dessen möglichst bewusst zu sein. Dass dann natürlich die eigene Zeit auch mit reinspielt und Interessen, die man vielleicht hat. Ja, ich glaube, es hatten alle sich geäußert, die sich gemeldet hatten. Sehen wir uns noch den letzten Teil von Assis Text an, wo nochmal eine allgemeine Zusammenfassung über die Geschichte Abimelechs gibt. Und das war ja auch gerade fängt mit den Sachen, die Sie, Frau Dankowski, vorhin gesagt hatte, geht nochmal zusammen. Die Geschichte Abimelechs entspricht nicht dem Format der Geschichten der Richter im Buch. Israel ist in seinen Tagen nicht von einem Feind unterjocht. Und Abimelech rettet das Volk nicht. Es ist die Geschichte der Erhebung Abimelechs zum König und die direkte Fortsetzung der Geschichte Gideons. Gideon weigert sich, die Aufgabe des Königs zu übernehmen, aus theologischen Erwägungen. Sein Sohn Abimelech ignoriert diese Erwägungen und wird auf untauglichen Wegen zum König ernannt. Die Absicht der Geschichte ist es, die Auswirkungen eines Königtums, das von negativen Beweggründen motiviert ist, zu zeigen. Die Geschichte von der Erhebung Abimelechs zum König wird negativ dargestellt. Durch die Gegenüberstellung der Taten Abimelechs und der Aktivitäten seines Vaters Gidon. Abimelech zeigt sich als begierig nach dem Königtum und schreckt vor keinem Mittel zum Erreichen des Gewünschten zurück. Sein egoistisches Streben nach dem Königtum bringt Abimelech dazu, seine 70 Brüder kaltblütig zu ermorden. Abimelech ist das Beispiel eines negativen Anführers. Sein Wunsch zu herrschen, ohne Rücksicht auf das Wohl des Volkes, steht in scharfem Gegensatz zu den Ausdrücken der Identifizierung Gideons mit den Angehörigen seines Volkes und seiner Distanzierung von der Annahme der Aufgabe des Retters zu Beginn der Geschichte und der Aufgabe des Königs an ihrem Ende. Dennoch erinnert die Grausamkeit, die Abimelech aus egoistischen Beweggründen seinen Brüdern gegenüber übt, an Gideons Taten gegen die Leute von Sukkot und Penuel, die aus ähnlichen Beweggründen verübt wurden. In der Persönlichkeit Gideons und in seinen Taten zeigten sich Widersprüche. Manchmal handelte er unter Selbstaufgabe aus nationalen Beweggründen, manchmal handelte er aus persönlichen Beweggründen von Stellung und Ehre. Abimelechs Persönlichkeit ist eindimensional. Die Begierde nach Ehre und Herrschaft leitet ihn in extremer Form, während nationale Erwägungen oder Rücksicht auf den Willen des Ewigen überhaupt nicht auftreten. In dieser Hinsicht besteht kein Zweifel, dass Abimelech die Gestalt eines Antirichters ist, der eine Persönlichkeit darstellt, die nicht würdig ist zu herrschen. Die Geschichte stellt keine antimonarchische Auffassung dar, wie viele meinen, sondern das Modell eines Anführers, der nicht würdig ist zu führen. Ein egozentrischer Anführer, dem nur sein eigenes Wohl vor Augen steht. Das Gleichnis Jotams setzt die Kritik an der des Königtums nicht würdigen Persönlichkeit Abimelechs fort. Der dritte Teil der Geschichte beschreibt die Verwirklichung der Worte Jotams. In diesem Teil wird der Streit zwischen Abimelech und den führenden Leuten von Sichem beschrieben, der durch einen Gegensatz zwischen den egoistischen Beweggründen jeder Seite entstand. Die Geschichte beginnt mit dem Verrat der führenden Leute Sichems an Abimelech, aber es gibt keine ausdrückliche Erklärung für dessen Hintergrund. Und es entsteht der Eindruck, dass sie ihn aus Geldgier und dem Wunsch, ihr Vermögen auf seine Kosten zu vergrößern, verrieten. Dies ist ein zentrales Motiv in der Geschichte. Persönlicher Nutzen führte zur Erhebung Abimelechs zum König und er nimmt ihm auch das Königtum. Die Übergänge der Loyalitäten von einer Seite zur anderen ergeben sich aus dem beständigen Willen, persönliche Vorteile zu erlangen. Das Charakteristische an der Geschichte ist, dass nicht klar ist, wer wen unterstützt und wer sich wem widersetzt und warum. Die Unklarheit in der Beschreibung des Krieges ist ein Mittel, dem Leser das Gefühl zu übermitteln, dass, wenn Anführerschaft auf Streben nach eigenem Vorteil beruht und von Verbündeten mit eigenen Interessen gestützt wird, die Entwicklung der Dinge nicht vorhersehbar ist, Verbündete zu Feinden werden und es keine klare Unterscheidung zwischen Feind und Freund gibt. Ja, soweit die Zusammenfassung. Sind da noch Anmerkungen, Nachfragen? Herr Smith.
Eine Bemerkung. Wenn unser König König wird, dann sagt er das immer von Gottes Gnaden, auf Deutsch gesagt, glaube ich. Also, ob sie jetzt viel Macht ausüben konnte oder nicht, oder konnten oder so waren persönlich oder so, aber das wird immer gesagt. Also, man hat scheinbar. Also man konnte es natürlich letztes Jahr oder wann war es, bei König Charles noch viel besser sehen und hören als wo auch auf der Welt, wo noch heutzutage Könige sind, wie wichtig das doch ist, um das doch sich an Gott und so, was man an Gott nennt, zu widmen oder so zu unterstellen oder wie sagt man das?
Ja. Hier sieht man vielleicht, dass das eben gar nicht so selbstverständlich ist und man vielleicht einige theologische Akrobatik machen musste, um das Königsherrschaft als etwas von Gottes Gnaden darzustellen. Das werden wir auch im ersten Samuel-Buch, wo eben der ganze Kampf zwischen Samuel und den Israeliten, ob es denn nun einen König geben soll oder nicht, kommt. Und tatsächlich werden dann ja Saul und David als die einzigen Könige immer wieder als die Gesalbten des Herrn bezeichnet. Also da kommt so ein Gefühl von etwas, ja, eben einer Weihe durch Gott, die da ist, was aber bei den folgenden Königen nicht mehr kommt. Das gibt es nur bei Saul und David. Ja, Frau Fichtbauer war als Erste, glaube ich.
Ja, das war ja interessant zu sehen. Also Karl wurde gesalbt und diese Salbung vollzog sich dann allerdings nicht in der Öffentlichkeit, sondern das war eine ganz merkwürdige Sache. Ja, und dann von Gottes Gnaden. Karl der Große wurde zum Kaiser gekrönt vom Papst. Das hat ihm sehr missfallen und dann hat er in seinen Hoheitstitel genommen, Adeo Coronatus. Von Gott gekrönt. Ja, also das ist ganz wichtig, ne? Ja, und diese Salbung, die geht, und dieser Titel geht letztlich aufs Alte Testament zurück. Das ist also in dieser Kontinuität, ja.
Ja, aber wir sehen eben, dass auch die hebräische Bibel einiges gebraucht hat, bis man so weit kommen konnte, zu sagen, dass ein König von Gott herrscht. Das, aber mit keinem Großen, das ist interessant. Gabi, du bist noch stumm geschaltet.
Ich klappere jetzt noch an dem Gideon herum und seiner, der ja auch schillernd ist, und frage mich gerade noch mal, was der Name Gideon, vielleicht habt ihr das, hast du das letztes Mal gesagt, was der bedeutet vom Hebräischen her. Gibt es da eine Deutung des Namens? Also Abimelech ist klar, aber Gideon, was
Nein,
bedeutet der
das hat,
Name?
also es, doch, das kam irgendwo vor. Es gibt das hebräische Verb gadar mit ein am Ende, was eigentlich einen Baum abhauen bedeuten kann. Das wurde, meine ich, es hieß, meine ich, hätte das erwähnt, so ganz nebenbei irgendwo. Und das passt nämlich zu dem zweiten Namen, der Jerubbaal, der eben kämpft gegen den Baal, weil ja Gidon den Baum, die Astarte, abhaut. Also in dem Sinne könnte dieses der abhauen, nicht abhauen im Sinne von weglaufen, sondern den Baum abhauende, würde da, also es wird nirgendwo so erklärt, aber das wäre zumindest ein hebräisches Verb, das im Hintergrund steht und das eben zu diesem Handeln Gidons ganz am Anfang seiner Karriere dann auch passen würde.
Okay, und dann ich präferiere, glaube ich, trotzdem das antimonarchische Modell, will ich jetzt mal so. Also ich fand das jetzt sehr spannend, aber irgendwie finde ich das ein bisschen gewollt. Aber mal sehen, wie es weitergeht.
Ja.
Nur mal so als
was ich
mein
ganz
Feedback.
interessant finde als Niederländer, ist, wenn etwas passiert in irgendwo in ein Königsreich, dass vor allem das ZDF dann echt von den ganzen Tag, von ab morgens früh bis abends, es über dieses Königstum geht. Also ich finde es ganz
Die
interessant, um
Sehnsucht
das in
ist
Deutschland zu
da.
erleben.
Ja, Frau Dankowski.
Ich habe gerade schon zu meinem Mann gesagt, das machen die extra für mich, weil ich schaue sowas ganz gerne. Ich bin ja heimlich monarchistisch in meinem Herzen. Aber ich finde, da waren ganz viele kluge Gedanken. Aber letztendlich neige ich auch mehr zu dem Urteil des Antimonarchischen. Allerdings handelt es sich ja hier nicht um eine Kampfschrift, sage ich mal, und schon gar keine politische Systematisierung, sondern ich verstehe es im Ganzen so, dass es einfach auch einen geschichtlichen, soziologischen, auch theologischen Prozess widerspiegelt. Es liegt darin auch eine natürliche und auf der anderen Seite auch tragische Entwicklung, wie ich meine. Also ausgehend eigentlich von dem jetzt positiv gemeint Herrschaftsanspruch Gottes, der jetzt zunächst mit einem Volk zu tun hat, das auf ihn hört, mehr oder weniger. Also sie müssen immer wieder daran erinnert werden. Aber die Autorität wird anerkannt und es kommen charismatische Gestalten, die auch von Gott zu solchen gemacht werden. Ob das nun Moses ist oder Josua oder wie auch immer, bis hin zu den Richtern. Ja, und dann denke ich also als Begleiterscheinung auch von Sesshaftwerdung und so weiter, stellt sich einfach diese Frage nach dem Führungsanspruch und eben auch nach einem geregelten System. Und das sind eigentlich so Prozesse im weitesten Sinne, wie sie jede Gruppe, jede Gesellschaft so durchmacht, sozusagen. Ne? Und auch das Charismatikertum, das überlebt dann meistens die zweite Generation schon nicht mehr, dann werden eben die Dinge tatsächlich fest. Und ich, also mir war es immer so von diesem Samuel-Wort her, so als dann das Volk dann aufbegehrt, jetzt wollen wir einen König haben, wie alle anderen auch, so nach dem Motto dann, in Gottes Namen, also in meinem, ne? Aber nicht wirklich mit Überzeugung, sondern so als, naja, so als Zugeständnis. Das ist, wie gesagt, für mich so diese tragische Note. Und ich finde es so wertvoll, dass die Bibel das auch aufbewahrt hat, im Gegensatz zu vielen anderen großen Mythen und Heldengeschichten, die eben andere Königshäuser sozusagen in ihrem Ursprung festgeschrieben haben und sich dann weit ableiten. Das haben wir hier nicht. Das ist ein ganz gebrochenes Verständnis. Ne? Und die Könige sind auch nicht an sich Helden rundherum, sondern werden ja.
Also ich denke, das ist schon noch etwas Besonderes im Vergleich zu anderer antiker Literatur, dass Königtum hier nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern eben auch grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und selbst wenn es Könige gibt, keiner von denen ist, wie Sie eben gerade sagten, ein Heiliger. Also selbst David und Salomo kommen schließlich auch nicht so besonders gut weg, obwohl sie als die Idealbilder gelten. Und ja, dieses Element zu bewahren, ist sicher auch nochmal ganz wichtig. Und ich denke, also bei Buber geht es vielleicht auch wirklich was um auch seine Kritik an christlichem Messianismus, der natürlich auch eine Fortsetzung von Königtum in dem Sinne ist. Aber schon davor zu sagen, das Ideale wäre vielleicht, wenn man wirklich eben Gott herrschen lassen würde. Ob es sich realisieren lässt, ist nochmal eine andere Frage dabei natürlich. Das, Herr Schmidt, hatten Sie sich nochmal gemeldet? Sie sind noch stumm geschaltet.
Aus Versehen, das ist zwar keine,
gut, okay, keine
Meldung mehr.
Verzeihung. Ja. Und ja, wir werden also beim nächsten Mal dann mit Jiftach nochmal zumindest nach Buber, denn das letzte Kapitel des antimonarchischen Teils haben, wo ja auch nochmal sehr die Frage der Opferung der seiner Tochter ist ja auch eine ganz schwierige Geschichte, der werden wir uns natürlich auch ausführlich widmen. Und da hat die jüdische Auslegung erstaunliche Dinge, so kann ich schon mal verraten, zustande gebracht, wie man damit umgeht. Und in danach dann, das wird dann ja wieder in der nächsten Serie nach einer Pause sein, kommen dann eben auch die Teile des Richterbuches, wo auch durchaus die Sehnsucht nach einem König kommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, bei dem, was wir bisher gesehen haben, zu behalten. Wenn wir nicht wüssten, wie es weitergeht, hier sehen wir eigentlich keine Tendenz, dass irgendjemand an einen König denkt, sondern das sind offensichtlich unterschiedliche Stränge, die man auch so in ihren unterschiedlichen Tendenzen lassen sollte und vielleicht eben eine spätere Zeit, die eben schon David hatte und David haben wollte, da auch nochmal Dinge rückinterpretiert hat. Ja, also hatten wir wieder eine sehr spannende Diskussion zu Avimelech und den Bäumen und nächstes Mal eben geht es mit Jiftach und seiner leider namenlosen Tochter weiter. Einen schönen Abend noch und bis nächste Woche.
Dankeschön gleichfalls. Allen auch einen schönen Abend und eine schöne Rest-Osterwoche. Ja.